Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Podcast-Reihe Ich bin dann mal so frei. Ich heiße Martin Juch und wenn Sie mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchten, schauen Sie auf meine Webseite www.martinjuch.com. Heute geht es um das Thema Emotionen besitzen keine Intelligenz. Seit über 30 Jahren lässt man uns glauben, wie wichtig unsere emotionale Intelligenz sei. Nur Emotionen verfügen über keine Intelligenz. Sie sind alles andere, nur nicht Intelligenz. Sie verbessern weder ihre soziale Kompetenz, lassen sie nicht empathischer werden, noch wird ihr Selbstbewusstsein dadurch gestärkt. Vermutlich regt sich erst einmal ein enormer Widerstand bei meinen Aussagen. Ich postuliere das jedoch nicht, um sie zu provozieren. Lösen wir uns von unseren Emotionen und verbinden wir uns mit dem, was wir spüren, findet ein Paradigmenwechsel in unserem Denken und Handeln statt. Es ist schlicht und ergreifend ein anderer Daseinszustand. Die Wirkung ist, angstfreier zu denken und vernetzter zu handeln. Aus dem weiten Feld der Gehirnforschung wissen wir, dass der Neokortex, den wir dem Sitz unseres Verstandes zuordnen, neuronale Verbindung mit unserem emotionalen Zentrum hat. In meiner Betrachtungsweise vermeide ich, eine detaillierte wissenschaftliche Terminologie, auch spreche ich nicht über bewusste und unbewusste Wahrnehmungen. Halten wir also fest, es gibt neuronale Verbindungen zwischen diesem emotionalen Zentrum und unserem Verstand. Und was macht dieser Verstand nun, wenn er Emotionen wie Wut, Ärger oder Sorge wahrnimmt? Der Verstand ist unglaublich geschickt darin, alle diese Empfindungen zu legitimieren. Er kann sie begründen, erklären und rechtfertigen. Selbst die Emotionen der Freude und des Glücks kann er genauestens beschreiben. Mit der Hilfe unseres genialen Verstands können wir all unsere Emotionen, ob den positiven oder negativen, auf den Grund gehen. Jeder von uns kann herausfinden, ob sie einen Wahrheitsgehalt besitzen. Und um das herauszufinden, fangen sie an, sich Fragen zu stellen. Fragen wie, welche Erwartung steht hinter meinem Ärger und stimmt die unerfüllte Erwartung? Wozu dient mir meine Erwartung? Macht sie mich besser oder größer? Gibt sie mir Recht? Was erzählt mir meine Sorge über mich? Stimmt meine Scham oder Schuld? Brauche ich dieses Gefühl, schuldig zu sein? Welche Hoffnung oder Überzeugung verbinde ich mit meinen Emotionen? Hilft mir meine Emotion zu einer inneren Klarheit im Denken als auch im Handeln? Je unnachgiebiger Sie Ihren Verstand nutzen und hinterfragen, desto unweigerlich kommt die Erkenntnis, dass die Basis all Ihrer Emotionen die Angst ist. Angst nicht zu genügen, Angst nicht wahrgenommen zu werden, Angst etwas oder jemanden zu verlieren, Angst nicht geliebt zu werden. Die Angst kann brillant argumentieren und ist auf Verständnis bei anderen aus. Sie unternimmt alles nur Denkbare, damit sich ihr Verstand nicht von den Emotionen befreit. Angst ist die Grundlage aller Emotionen, selbst die der positiven. Ja, na, wie kann es denn sein, dass positive Gefühle etwas mit Angst zu tun haben können? Wir genießen doch Momente der Freude und des Glücks. Es gibt doch sogar Seminare zur Steigerung von Lebensfreude und Glück. Was ist denn daran falsch? Falsch ist daran überhaupt nichts. Es ist aber nur der süßlich schmeckende Gitterstab meines emotionalen Gefängnisses. Unterziehen Sie auch sogenannten positiven Emotionen wie Freude und Glück einer eingehenden Untersuchung. Jeder von uns wünscht sich doch, dass diese Momente so lange anhalten wie nur möglich. Wir sind bereit, eine Menge Aufwand dafür zu betreiben. Und wenn wir genau hinschauen, verbirgt sich auch hinter diesen positiven Gefühlen die Angst. Wir möchten das Glück und die Freude festhalten. Sie sollten am besten gar nicht mehr vergehen. Wir wissen, dass sie vergänglich sind. Und trotzdem versuchen wir, sie festzuhalten. Das eine versuchen wir zu vermeiden, das andere versuchen wir festzuhalten. Interessanterweise beschäftigen wir uns mehr mit dem zu Vermeidenden als mit dem Gewünschten. Das Ganze ist irgendwie verknotet und erscheint paradox. Nehmen Sie einmal die Bewertung von positiv und negativ bei der Beschreibung von Emotionen weg. Was bleibt dann übrig? Einfach Emotionen, und die scheinen uns wie Abhängige zu beherrschen. Sämtliche Strategien, Emotionen intelligent zu managen, müssen daher scheitern. Und ich wiederhole es nochmal. Keine Strategien lässt Emotionen intelligent managen. Sie sind alle zum Scheitern verurteilt. Angst lässt sich nicht managen. Wir können sie nur als gedanklich-mentales Konstrukt erkennen und durch eine Form von mentaler Autolyse zersetzen. Also mentale Autolyse heißt, ich zerstöre sie, ich lasse sie in sich zusammenfallen. Unser Ego, welches wir uns erschaffen haben im Laufe des Lebens, das hat kein Interesse, sich vom Gewohnten zu trennen. Wieso auch? Emotionen sind der Treibstoff für unser ängstliches, ego-basiertes Verhalten. Wir können über diesen Mechanismus erwachsene Menschen wie Kinder behandeln und steuern. Das sehen wir tagtäglich, ob im Berufsleben, in der Partnerschaft, in der Gesellschaft. Und Sie können sich jetzt fragen, will ich das noch? Ein weiterer Aspekt von Emotionen ist unser Wunsch nach Sicherheit. Allgemein wird Sicherheit im Außen gesucht. Wahrhaftige Sicherheit werden Sie aber schlussendlich nur in sich finden. Glaubenssätze, Überzeugungen, Erwartungen und ihre emotionalen Geschwistern aus Bewertungen und Vergleichen vermitteln eine scheinbare Sicherheit. Wir sind von ihnen überzeugt und halten daran fest. Sie verleiten uns dazu, in Gut und Böse, in Richtig und Falsch zu unterteilen. Sie bewerten unser Verhalten, schaffen Gruppenzugehörigkeit und schließen Menschen aus oder ein. Wir sind in einem Maße in unseren Bewertungen gefangen, dass wir uns selbst nicht mehr spüren. je machtvoller unsere innere Bewertungsinstanz ist, umso wütender werden wir anderen gegenüber, die sich nicht so verhalten, wie wir es von ihnen erwarten. Wut ist unproduktiv. Wut zerstört. Nehmen wir uns die Zeit und betrachten das Wesen der Wut etwas genauer. Wie wollen Sie die Wut, eine der giftigsten Emotionen, intelligent behandeln und in eine produktive Energie verwandeln? Sie vernebelt allein aufgrund ihrer hormonellen Ausschüttungen jegliche Klarheit. Sie können nicht mehr klar denken, geschweige denn dann klar handeln. Es geht auch nicht darum, die Wut in sich hineinzufressen. Das schadet auf längere Sicht schlicht und ergreifend ihrem Körper. Damit Wut weder außen noch innen Schaden anrichtet, haben wir uns mit der Wut, mit der Wurzel der Wut zu beschäftigen, mit den Erwartungen und der Angst, die dahinter liegt. Auch hier wieder, stellen Sie sich nicht alltägliche, für Sie eventuell unangenehme Fragen. Fragen Sie sich, ob Sie sich nach dem Anfall, nach einem Wutanfall besser fühlen, glücklicher und freudvoller sind. Wenn ja, dann fahren Sie fort, Ihrer Wut weiterhin freien Lauf zu lassen. Niemand wird Sie daran hindern. Erst wenn Sie zutiefst angewidert von sich selbst sind und zutiefst angewidert von solchen Anfällen, macht es Sinn, den Prozess des Befragens zu beginnen. Führungskräfte sind weder emotionslos noch empathielos. Eine weitere Frage, die sich gleich daraus ergibt, was passiert mit mir, wenn ich mich dem Prozess der mentalen Autolyse unterziehe und allen, aber auch allen Emotionen die Grundlage entziehe? Wie sieht mein Leben dann aus? Sind wir nicht ohnehin schon von so vielen emotionslosen, im allgemeinen Sprachgebrauch, meinen wir, empathielosen Menschen umgeben? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich Sie erneut zum Nachdenken anregen. Und das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit. Ich motiviere die Menschen, mal anders nachzudenken, hinter das zu denken, was sie vermeintlich fühlen, denken oder glauben. Menschen in Führungspositionen, ob in Politik oder Wirtschaft, sind häufig hochemotional. Sie haben nur gelernt, sich Masken zuzulegen. Masken der Eitelkeit und der Wichtignahme. Masken der scheinbaren Autorität und Macht aufgrund ihrer Funktion. Hinter all diesen Masken jedoch verbirgt sich Angst und Unsicherheit. Angst, Fehler zu machen, Angst, Schwäche zu zeigen, Angst, all das zu verlieren, was sie sich mühsam erkämpft haben. Führen Sie sich das vor Augen und Sie werden erkennen, dass ein Großteil der von Führungskräften getroffenen Entscheidung aus ihrem Gefängnis der Angst, und jetzt bin ich wieder bei den Emotionen, aus einem emotionalen Gefängnis heraus getroffen werden. Angst hat Systeme der Kontrolle, des Kampfes, der Konkurrenz, der Bewertung und des Missbrauchs geschaffen. Angst führt in der letztendlichen Konsequenz immer zur Zerstörung und Krieg. Im bestehenden Paradigma scheint es unmöglich zu sein, Emotionen als ein Relikt zu betrachten, das der Entsorgung bedarf. Wir schaffen lieber Wissenschaften, die uns erklären, wie wichtig Emotionen für unser Leben und unser Denken sind. Und so schaffen wir Wissenschaften und untersuchen den EQ und appellieren, diesen zu entwickeln. Entwickeln Kontroll- und Bewertungssysteme, deren wissenschaftlichen Vorzüge uns vermittelt werden. Angeblich, um ihr Karrierewachstum und ihr Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Die Beschäftigung damit tut keinem weh, solange sie sich im Spielfeld der Emotionen aufhalten und sie kontrollierbar und steuerbar sind. Darüber hinaus lässt sich vortrefflich miteinander diskutieren, wie diese Systeme zum Wohle aller verfeinert werden können. Entwicklung findet somit auf einer horizontalen Ebene statt, niemals auf einer vertikalen. Es erinnert an die beiden Bücher 1984 von George Orwell und Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Beide Bücher kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Und wir haben uns eine Welt zwischenzeitlich geschaffen, in der die Geschichte von beiden Büchern miteinander verwoben sind. In George Orwell wird von einer dystopischen Welt erzählt. Und in Aldous Huxley von einer hedonistischen. Und wir haben beides miteinander heute verbunden. Zwischenzeitlich ist es so, dass alle in diesem Feld der Emotionen und Befindlichkeiten mitspielen. Alle spielen mit. So bleibt ihnen scheinbar nichts anderes übrig, als auch mitzuspielen. Sie können vielleicht ihr inneres emotionales Gefängnis in rosa-rot anstreichen, nur Veränderung findet darin keine statt. Ein Paradigmenwechsel erst recht nicht. Das Phänomen des Spürens. Jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage, was mit Ihnen passiert, wenn Sie sich dem Prozess der mentalen Autolyse unterziehen und sich von allen Emotionen verabschieden. Aktuell leben wir noch im Paradigma der Emotionen und Befindlichkeiten. Das am Horizont erscheinende neue Paradigma ist das des Spürens. Sie können darin nicht alles erklären und begründen. Unser Verstand jedoch ist auf das Erklär- und Begründbare trainiert. Daher fällt es ihm zu Beginn auch nicht leicht, das Unerklärbare zu akzeptieren und daraus zu handeln. Dabei ist selbst sich zu spüren unser natürlicher Zustand. Das sich spüren geht weit über das, was wir allgemeinhin als Intuition bezeichnen, hinaus. Bei diesem Vorgang raus aus den Emotionen, rein in das Spüren, findet ein Paradigmenwechsel statt. All die Spiele und Tänzen um das Kalb der Emotionen sind auf einen Schlag beendet. Es katapultiert sie in einen anderen Daseinszustand. Was hat das Sein in der Wirtschaft zu suchen? Um das Spüren näher zu erläutern, spreche ich etwas an, worum wir einen großen Bogen machen. Wir sind der Meinung, dass Begriffe wie Sein und Alleinheit nicht mit Wirtschaft und Politik kompatibel sind. Um solche Themen mögen sich bitte Philosophen, Kirchen und irgendwelche spirituellen Lehrer und Lehrerinnen kümmern. Sie haben im harten, realen Leben schlicht und ergreifend nichts zu suchen. Oder vielleicht doch? Mit dem Prozess der mentalen Autolyse erscheint das Sein von selbst. Mentale Autolyse bedeutet, seinen Emotionen die Legitimität zu entziehen und sie wissen dann, wer sie sind. Sie brauchen dieses Sein nicht zu suchen, es ist in ihnen, es findet sie quasi. Nur werden sie niemals auf eine Antwort auf die Frage, wer sie sind, geben können. Das Sein können sie nur spüren. Sie nehmen Signale wahr und setzen diese in die Tat um. Wenn man sich nie damit beschäftigt hat, erscheint das erst einmal gewöhnungsbedürftig, weil sie kein klares Bild mehr von sich haben. Wir sind darauf trainiert, klare Bilder von uns zu projizieren, wie wir von unserem Umfeld wahrgenommen werden wollen. Und ich weiß es aus meiner eigenen Geschichte, das war eine enorme Herausforderung, alle meine Glaubenssätze, meine Erwartungen, meine Bewertung auf einen Prüfstand zu stellen und meine Ängste und meine Sorgen und sie als nicht real anzuerkennen. Das hat mich zutiefst irritiert. Und irgendwann habe ich gespürt, was zu tun und was zu lassen ist, was zu sagen ist und wann ich zu schweigen habe. Und meinen Verstand habe ich dann genutzt, um das, was ich spüre, umzusetzen. Dafür brauchen wir unseren Verstand. Wir nutzen diesen Verstand, um ins Handeln zu kommen. Wir sollten aber nicht unseren Verstand nutzen, uns und andere ständig zu bewerten, Erwartungen an uns und an andere zu haben. Das frisst unheimlich viel Energie und tötet jegliche Kreativität, die in ihnen wohnt, ab. Nachdem sie also das Sein gefunden hat, beschäftigen sie sich automatisch mit Fragen der Alleinheit, Unendlichkeit und Endlichkeit. Sie wissen auf einmal darum. Eine tiefe Gewissheit, eine nicht erlernte bzw. anerzogene Gewissheit nimmt von ihnen Besitz, so als ob sie aus einem Vogelnest fallen und plötzlich fliegen können. Die Herausforderung besteht darin, diesen Schutzwall der emotionalen Welt zu entfernen. Ihr bestehendes Ego wird nicht gerade in Begeisterungsstürme ausbrechen. Seit Jahrzehnten dient es brav gemäß der mentalen Programmierungen, die installiert wurden und die sie selbst installiert haben. Und Emotionen sind die Urkraft für ihr Ego. Entfernen Sie Schritt für Schritt die Steine aus dem Schutzwall, kommen Sie, wie gesagt, mit Ihrem Sein in Berührung. Jeder von uns spürt, dass es etwas Größeres geben muss, als ihr kleines Ich, als diese Hülle, die sie für eine gewisse Zeit durch dieses Leben manövriert. Das ist von Natur aus in uns angelegt. Wir verdrängen es nur, weil wir so eingenommen sind von unserem Funktionieren in dieser Welt. Ausbildung, Beruf, Familie, Geld, ab und zu ein paar Vergnügungen und etwas Urlaub, um Kräfte für die weiteren Kämpfe zu sammeln. Da bleibt keinen Raum, sich mit den existenziellen Fragen dessen, wer ich bin, zu beschäftigen. Der Verstand, der bisher darauf trainiert wurde, alles begründen und erklären zu können, ist zu Beginn erst einmal zutiefst irritiert. Er möchte einen Beweis haben, dass das Spüren mehr Erfolg verspricht, als seine bisherige emotionale Welt. Er pocht auf einen Beweis für die Erfolgsquote des Spürens, bevor er die bisherige emotionale Welt zu verlassen bereit ist. Da der Verstand im Allgemeinen sehr neugierig ist, lebendig und beschäftigt werden möchte, stehen die Chancen recht gut, ihn als Forscher bzw. Forscherin für die eigene Gedankenwelt zu nutzen. Mit der Zeit lernt der Verstand, dem zu vertrauen. Und zwar dem zu vertrauen, was nicht erklär- und nicht begründbar ist. Er vertraut den Signalen, die er aus dem Sein wahrnimmt. Und jetzt sind wir bei dem Vertrauen angelangt. Vertrauen heißt sich trauen. Der Verstand traut sich, Neues auszuprobieren. Das macht es auch so schwer, das Unbegreifliche zu beschreiben. Worte sind dafür nur eine unbeholfene Annäherung an etwas so Großes, für unseren Verstand nicht Erfassbares. Mit dem Sein verbunden zu sein, lässt sie um ihre Einzigartigkeit wissen, ohne sich selbst eine besondere Bedeutung beizumessen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie als Person, und wenn ich Ihnen sage, Sie sind einzigartig, stellen Sie sich vor, so wie Sie da sitzen und mir zuhören, gibt es Sie ein zweites Mal unter all diesen 8 Milliarden Menschen? Eine Person, die genauso aussieht wie Sie, genauso denkt wie Sie und genauso fühlt wie Sie und genau das gleiche Leben lebt wie Sie? Die logische Antwort ist, nein, gibt es nicht. Also sind Sie einzigartig. Und ich darf hier gleich eine Geschichte einfügen, die ich nicht vor allzu langer Zeit mit einem 5-jährigen Jungen erlebt habe. Dieser Junge war mit seiner Mutter in einem Geschäft und die Mutter wollte sich beraten lassen. Der Junge war sehr lebendig und ich meinte dann, ich habe Zeit, ich kümmere mich währenddessen um ihren Sohn. Und dann kamen wir halt eben ins Gespräch und ich fragte ihn aus, ob er denn in den Kindergarten ginge. Und er sagte, ja, er geht in den Kindergarten und es gefällt ihm auch ganz gut dort. Und auf meine Frage hin, ob er denn auch Freunde hätte, dann schaute mich dieser Junge ganz klar an, fixierte mich und meinte, ja, Freunde hätte er schon. Nur, und jetzt kommt es, sein bester Freund sei er selbst. Und da dachte ich, wow, dieser Bub hat bereits das Wesentliche im Leben verstanden. Und als ich seine Mutter daraufhin ansprach, sagte sie, ja, dieser Junge ist anders, wir können ihn nicht so leicht hin und her steuern, wie wir gerne möchten. Und er ist liebevoll und er ist sehr klar in dem, was er möchte und was er nicht möchte. Aber diese Aussage, er ist sein bester Freund, die hat mich zutiefst berührt. Und wenn Sie sich Ihrer Einzigartigkeit bewusst sind, Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin wieder werden, werden Sie sich auch Ihres Seins bewusst und dieses Bewusstsein ist die Grundlage unseres Daseins. Es ist Liebe pur. Ich werde in den folgenden Podcasts immer wieder darauf Bezug nehmen. Um sich jedoch zu erfahren, braucht es mich als Menschen, endlich in der Zeit und mit der menschlichen Hülle als Raum. Das Endliche verbindet sich dann mit dem Unendlichen. Ich weiß, dass diese Aussage eine Menge an Fragen aufwirft. besonders wenn es um Liebe, Sein und Alleinheit in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft geht, wo alles scheinbar rational und sachlich ist. So ein kleiner Sidestep, salopp ausgedrückt, es ist kein großes Ding, wenn sie auf ihr Sein treffen. Es bringt einfach Klarheit in unseren gedanklich überfrachteten Kopf. So ging es vielen Menschen, die in den letzten 20 Jahren zu mir kamen und begonnen haben, ihre gesamte Art und Weise des Denkens in Frage zu stellen. Von daher kann ich sie nur ermutigen, etwas Neues auszuprobieren. Es gehört etwas Mut dazu, erlernte Gewissheiten in Frage zu stellen. Was sollte ihnen schon passieren? Sie können jederzeit zu ihren Emotionen, zu ihren Glaubenssätzen und zu ihren Erwartungen zurückkehren, falls sie das dann noch wünschenswert finden. Kinder wissen manchmal mehr als wir. Interessanterweise können Kinder sofort etwas mit diesen Aussagen anfangen. Für Kinder ist das ganz selbstverständlich und für jeden von uns war es auch einmal ganz selbstverständlich, im natürlichen Zustand zu sein. Wir werden nur dahingehend erzogen, dieses innere Wissen schnell wieder zu vergessen. Wir sollten doch bitte nicht träumen, sondern realistisch werden. Gib dir Mühe, streng dich an, sei gehorsam und denke an deine Altersversorgung. Alles, was wir von Natur aus wussten, ist auf einmal vergessen. Irgendwie nagt jedoch etwas in uns, fragt, ob wir uns unser Leben so vorgestellt haben. Suchen verstärkt nach einem Sinn in unserem Tun. Selbst Unternehmen beginnen vorsichtig nach dem Sinn zu fragen. Sinn hat etwas mit Sein zu tun, also beschäftigen wir uns doch damit. Sinn im bisherigen Glaubensparadigma, abgetrennt von unserem Sein, lässt sich nicht finden. Die Trennung findet durch unseren angstbesetzten emotionalen Zustand statt. Emotionen dafür spürend zu handeln, besitzt folgende Qualitäten. Was habe ich denn jetzt eben gesagt? Emotionslos, dafür aber spürend zu handeln, besitzt folgende Qualitäten. Ich nehme mich als einzigartiges Wesen wahr und in der Folge jeden anderen auch. Ich spüre eine innere Sicherheit. Diese Sicherheit kommt aus mir heraus und ist frei von äußerlichen Attributen. Ich beginne klar zu denken und zu handeln. Ich beginne frei zu handeln, ohne dass mich irgendwelche Ängste oder Sorgen verfolgen. Ich bin dann auch frei von Schuld und Scham. Ja, ich mache Fehler in diesem Leben. Mensch, das gehört auch zu mir als Mensch dazu. Ich knall mal gegen den Türpfosten oder gegen die Wand, fall um, stehe wieder auf und mache es neu. Aber ich höre auf, mich ständig schuldig zu fühlen. Das ist ja der Kern vieler Religionen. Da wird mit Schuld, Strafe und Sühne agiert. Ich bin dann auch frei von Attributen der Wichtignahme, von den Attributen der Eitelkeit und. Und gleichzeitig fange ich an, in einem Feld der Möglichkeiten zu leben. Weil wenn ich mir keine Angst und keine Sorgen mehr mache und ich frei von all diesen Emotionen von Wut und Ärger bin, dann sehe ich plötzlich lauter Möglichkeiten vor mir, wie ich handeln kann. Welche Möglichkeiten, die für Sie passenden sind, na, das werden Sie dann spüren. Und dann machen Sie es. Und wenn Sie merken, geht sich nicht aus, ist irgendwie eine Sackgasse, ja nun na, dann drehen Sie um und machen es, probieren es anders. So what? Sie werden spürbar und berührbar. Gleichzeitig sind sie auch sehr lebendig. Und auch mir, ich kann weinen und ich kann traurig sein. Ich lache und ich freue mich. Aber das hat eine andere Qualität als mein alter emotionaler Zustand, weil ich mich spüre und ich sehe das Leben als Abenteuerreise. Und das, was mir passiert, ob das sogenannte Angenehme oder Unangenehme, stelle ich schlicht und ergreifend nicht mehr in Frage. Und nochmals, der Verstand ist die einzige Instanz, die sie zu Handlungen befähigt. Da brauchen wir ihn so dringend, auch in diesem neuen Paradigma, in dem Paradigma des Spürens. Es gibt noch eine Reihe weiterer Qualitäten, die Sie alle nach und nach entdecken werden. Aus dem Spüren herauszuleben, wird Sie nicht sofort in einen vorparadiesischen Zustand hineinkatapultieren. Das wäre einfach zu einfach. Auch verschwinden nicht alle Schwierigkeiten auf einen Schlag, mit denen Sie bis dato beschäftigt waren. Nur wenn Sie mit diesen konfrontiert werden, betreten Sie eine neue Ebene der Lösungsfindung. Und auf der neuen Ebene der Lösungsfindung sehen Sie plötzlich lauter Möglichkeiten. Wir tendieren dazu, uns Sorgen zu machen, und Sorgen sind immer in die Zukunft projiziert und daher nicht real. Sie nehmen uns alle Energie und dann fühlen wir uns erschöpft, müde und ausgebrannt. Auch nehmen Sie keine Probleme mehr im Kopf mit nach Hause, für die Sie derzeit keine Lösung haben. Das mag sich sehr einfach anhören, bedarf jedoch ein wenig Übung. Jedenfalls wird die Gemeinschaft, Club der Emotionen, ihre Kündigung nicht ohne weiteres akzeptieren. Meine Empfehlung, wenn ich eine aussprechen darf, binden Sie nicht jedem auf die Nase, was in Ihnen gerade passiert. Sie spüren von alleine, wie sie mit ihrem neuen Daseinszustand umzugehen haben und mit wem sie darüber sprechen können. Da sie niemandem mehr von irgendetwas überzeugen müssen, sollte ihnen der Umgang mit den noch Clubmitgliedern im Club der Emotionen leicht fallen. New Work, New Mental Activity. Zum Abschluss noch ein paar Worte für unsere Führungskräfte, was die mentale Autolyse für das Thema New Work bedeutet. Ohne näher auf die aktuellen sichtbaren Krisen in dieser Welt einzugehen, zeigen sie uns sehr deutlich, dass die Unternehmen vor einem fundamentalen Wandel stehen. Wenn wir Organisationen haben wollen, in denen Menschen eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten, haben wir uns von gewissen Glaubenssätzen zu verabschieden. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind mit Systemen der Kontrolle und Bewertung nicht kompatibel. Und ich muss es immer wieder sagen, Kontrolle und Bewertung, die auf allen Ebenen, in allen Unternehmen eingeführt worden sind, töten jede Kreativität, töten jede Selbstbestimmung und jegliche Eigenverantwortung. Linear denkende Unternehmen, die ausschließlich auf Daten, Fakten und Zahlen vertrauen und weiterhin auf interne, starre Strukturen setzen, werden mit den zunehmenden Unsicherheiten und Unwägbarkeiten nicht mehr umgehen können. Sie versuchen Planungssicherheit durch zunehmende Kontrolle und weiteren Druck auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erlangen. Kontrolle und Druck sind immer mit einem emotionalen, angstbesetzten Denken verbunden. Komplexität lässt sich mit linearem Denken nicht steuern. Unternehmen, die den Mut aufbringen, das bestehende Führungsgefüge in Frage zu stellen und daran interessiert sind, Komplexität und Unsicherheit durch vernetztes Denken zu managen, werden mit den schwierigsten Situationen umgehen können. Bevor sie sich jedoch Gedanken über neue Strukturen und Organisationsformen machen, ist im ersten Schritt ein Paradigmenwechsel im Mindset notwendig. Die Führungsebenen haben erst diesen Paradigmenwechsel im Kopf zu vollziehen. Sie haben, salopp ausgedrückt, ihrer Intuition einen größeren Raum einzuräumen, um die vielen Puzzleteile an Informationen zu einem Gesamtbild zu vereinen, brauche ich die Qualität des Spürens. Auch nicht begründet und erklärbare Informationen haben in den Entscheidungsprozess einzufließen. Vernetztes Denken ist spürendes Denken und mit den linearen Techniken schwer vereinbar. Wie sich das Führungsverhalten durch diesen Prozess der mentalen Autolyse verändert, werden wir in meinen weiteren Sendungen näher betrachten. Nur so viel: Sobald Sie sich selbst wieder vollumfänglich wahrnehmen können, spüren Sie auch Ihr Gegenüber. Sie wissen intuitiv, was zu sagen und wie zu handeln ist. Sie haben keine Angst mehr davor, krampfhaft ein künstlich erschaffenes Bild einer vermeintlichen Führungskraft aufrechtzuerhalten. Die bisher dafür aufgewendete Energie können Sie für kreative Entwicklungsprozesse nutzen. Mit dieser Kompetenz können Sie Ihr Team oder Ihr Unternehmen auf eine neue Ebene des Miteinanders anheben. Sie unterstützen dabei Ihr Umfeld, aus den Fängen der Emotionen und Befindlichkeiten zu kommen. Dazu gehört Mut, weil wir nicht geübt sind, eigenverantwortlich, und das bedeutet, ohne kontrolliert und bewertet zu werden, zu arbeiten. Freiheit muss ausprobiert und geübt werden, wie alles in unserem Leben. Das moderne Wort von New Work kann nur mit New Mental Activity realisiert werden.